was der Bürger nicht wissen durfte
und die Politik verheimlichte,
folgt uns hinter die verstaubten Aktendeckel der DDR.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute werden wir mal einen Bogen spannen und zwar werden wir uns heute mit einem Fall beschäftigen, den ich euch schon mal in einigen letzten Podcast-Folgen so ein bisschen angeteasert habe, wo ich dann aber gesagt habe, ich komme da später irgendwann nochmal drauf zurück. Und dieses Ich komme nochmal später drauf zurück ist eben heute. Es wird heute um Werner Papke gehen. Vielleicht sagt der eine oder andere der Name noch was, das war ein deutscher Boxer und Boxtrainer. Und ist Jahrgang 1931 in Berlin, also ist in Berlin geboren. Genaues Geburtsdatum ist nicht bekannt, es könnte eventuell in seiner Autobiografie stehen, die habe ich aber nicht gelesen, deswegen kann ich euch das leider nicht genau sagen. Komplett hieß er Werner Otto Papke und war jedenfalls zu Beginn seines Lebens Schüler der Nationalpolitischen Erziehungsanstalt in Reißen und wurde im Januar 1945 der SS zugeteilt und musste eben die Schule verlassen, weil eben die Rote Armee immer mehr vorrückt, weil praktisch die Schule geschlossen wurde und ist dann praktisch zur SS geschickt worden. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges ist er dann in die Lehre gegangen zum Glasbläser und hat in Berlin-Weißensee geboxt und war unter anderem ein Trainingspartner von Erwin Scham und Gustav Bubi Scholz. Jetzt werdet ihr euch überlegen, Bubi Scholz, den Namen habe ich schon mal gehört, stimmt. Das ist unser Fall 15 im Podcast. Also wenn ihr da mal Lust habt und mal gucken wollt, also der Fall ist vor 4 Wochen online gegangen. Und da ging es damals um den Boxer. Und da hatte ich euch damals gesagt, ich komme dann später nochmal auf den Papke zurück. Und das ist eben heute, dass ich komme nochmal später drauf zurück. Wir haben jetzt eine Situation, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, es ist so viele Männer sind in Kriegsgefangenschaft oder sind an der Front gefallen. Wir haben sehr viele Trümmerfrauen, die die Städte wieder aufbauen, die versuchen, die Kinder durchzubringen. Und derzeit ist eben auch der Papke, wird praktisch Jugendlicher und ist einer der Gründungsmitglieder der Berliner Klattwohlbande. Er hatte nämlich im Jugendgefängnis in Plötzensee Werner Klattwohl kennengelernt. Jetzt werdet ihr überlegen, Namen habe ich auch schon mal gehört. Stimmt, das ist unser Fall 5 im Podcast. Das ist praktisch, der heißt, hat den Titel Chicago in Berlin und dreht sich um den Klattwohl und seine Bande. Und da beschreibe ich euch so ein bisschen, was die gemacht haben. Wie gesagt, ich gehe jetzt nicht so darauf ein, was da genau gelaufen ist. Wenn euch das interessiert, hört euch, wie gesagt, unseren Fall 5 an. Und damit schlagen wir dann auch den Bogen zwischen den drei Fällen. Also die gehören in einer gewissen Weise zusammen. Papke hat dann später selber gesagt, er war eben nur an den Banküberfallen dieser Bande beteiligt und ist auch am Anfang 1949 aus der Gruppe ausgestiegen. Hat dann begonnen, erste Kämpfe als Profiboxer zu bestreiten. Doch wie das eben so ist, die Vergangenheit holt dich gerne mal ein. Und 1950 wird er eben wegen seiner Tätigkeit in der Klattwohlbande in der DDR zu 15 Jahren Zuchthaus verurteilt. Wir haben schon ganz viele, die ins Zuchthaus in der DDR gekommen sind und es gab jetzt einige Nachrichten, die gesagt haben, ja, kannst du uns mal erklären, was da genau gelaufen ist. Ich werde das jetzt nicht im Rahmen dieses Falls tun, aber ich werde eine Sonderfolge mal machen, wie sich so Zuchthaus in der DDR, ja, wie sich das so gestaltet hat, wie man sich das vorstellen darf. Deswegen, wenn euch das interessiert, ja, guckt ab und zu mal einen Podcast rein. Das wird jetzt nicht in den nächsten 1-2 Wochen erscheinen, aber ich habe das mit auf dem Schirm, dass euch das interessiert. Und deswegen wird es definitiv mal eine Special-Folge zu Zuchthaus in der DDR geben. Jedenfalls ist er dort verurteilt worden zum Zuchthaus. Zu 15 Jahren hat er von 10 abgesessen, ist dann 1960 entlassen worden. Und er hat mit der Entlassung praktisch seine Laufbahn als Profiboxer fortgesetzt und hat nach eigenen Aussagen 21 Kämpfe als Profiboxer bestritten, hat davon 18 gewonnen und 3 verloren. Ist eigentlich keine gute Bilanz von Boxer, muss man dazu sagen. Aber wie gesagt, das sind eben nur eigene Aussagen, die er gemacht hat. So richtig Belege gibt es dafür nie. Gut, es ist auch ein bisschen der Zeit geschuldet, muss man dazu sagen. Papke ist dann als Boxtrainer tätig geworden. Er hat bei Hertha BSC Amateurboxer betreut. Er ist dann jedoch entlassen worden, weil er im Verdacht stand, die Jugendlichen unangemessen zu behandeln. Somit hat Papke dann sein Glück als Trainer im Berufsboxen versucht und hatte damit auch sehr, sehr große Erfolge. Er hat praktisch seinen Schützling Jörg Eipel im August 77 durch einen relativ umstrittenen Abbruchsieg im Alter von 19 Jahren zum Europameister im Weltergewicht gemacht. Wenn euch jetzt die Gewichtsklassen interessieren, ich habe im Rahmen des Bubi-Scholz-Falls schon mal die Gewichtsklassen bei uns auf die Social Medias gesetzt. Also wenn ihr da mal gucken wollt, die Tabellen stehen schon jetzt online, die könnt ihr euch angucken, wie praktisch diese Gewichtsklassen aufgeteilt sind. Bei seiner ersten Titelverteidigung, also der Jörg Alpe war dann eben Europameister und musste natürlich dann dementsprechend den Titel verteidigen, kam es dann im Dezember 77 zu einem Vorfall, sehr schwierig einzuordnen ist, sage ich mal. Also es gab diesen Titelverteidigungskampf im Dezember 77 in Frankreich. Da ist der Jörg Alpe zusammengebrochen und hat einen Herzstillstand erlitten, woraufhin er dann 25 Tage im Koma lag. Der Jörg Alpe ist dann auch irgendwie von der Bildfläche so ein bisschen verschwunden. Ich nehme an, dieser Vorfall hat nicht so ganz körperlich komplett verkraftet werden können. Ich weiß es aber nicht genau. Ich will euch da nichts Falsches erzählen. Es ist so, man findet sehr, sehr wenig über ihn. Und das bricht dann irgendwie einfach ab. Also das ist, ja, ich möchte euch da jetzt nichts falsch sagen, ich möchte euch bloß sagen, dass das eben so eine Sache ist, die eben dem Papke, man hat so ein bisschen immer, ja, gemunkelt über den, ja, der hat ziemlich harte Trainingsmethoden. Ob das damit zusammenhängt, weiß ich nicht, kann ich euch nicht besagen, aber es gab zumindest immer diesen Tenor irgendwie. Papke hat dann aber noch weitere Erfolge gefeiert, zum Beispiel mit Frank Weißenbach. Den hat er im Dezember 82 zum Europameisterschaftskampf im Mittelgewicht geführt. Den hat er zwar verloren, aber er hat ihn trotzdem bis dorthin gebracht. Der Frank Weißenbach war eben so ein Schützling von Papke wie auch Karl-Heinz Heistermann. Also wer sich im Boxen ein bisschen auskennt, dem werden die Namen was sagen. Wenn nicht, lasst es einfach so stehen. Wie gesagt, er hat eben als Trainer wirklich relativ viele, sage ich mal, relativ weit gebracht. Es war dann so, dass im Berliner Amateurboxverband Papke im Jahr 75 ein Hausverbot für alle Verbandsmeisterschaften erhielt, da er als Trainer versucht haben soll, Amateurboxer abzuwerben für den Profisport. Das Verbot, was da 75 ausgesprochen worden ist, galt bis weit in die 2000er hinein. Das heißt also, da muss schon was ziemlich Heftiges vorgelegen haben, wenn dann wirklich gesagt wird, du darfst über 25, 30 Jahre nicht zu diesen Vereinsmeisterschaften kommen, einfach weil du versucht hast, hier Abwerbung zu machen. Also ihr merkt schon, na, so ganz astrein scheint der Mensch nicht zu sein. Und diesem Verbot schlossen sich dann auch einzelne Vereine noch an, wo er auch Hausverbot hat. Man muss dazu sagen, die Jugendboxer, die Papke hatte, haben auch teilweise bei ihm gewohnt. Und es wird ihm eben immer wieder vorgeworfen, dass er die Jugendlichen mit falschen Versprechungen gelockt haben soll. Er soll eben immer wieder gesagt haben, ja, ihr könnt die Schule abbrechen, weil als Profiboxer verdient ihr Millionen und das braucht ihr alles nie. Man muss natürlich dazu sagen, es ist durchaus möglich im Profisport wirklich, wenn man jetzt sehr erfolgreicher Boxer ist, für einen Boxkampf durchaus Millionen zu bekommen. Aber natürlich in Jugendlichen damit zu locken und zu sagen, brech mal die Schule ab, damit du Profiboxer werden kannst, ist ein bisschen sehr halbseiten, finde ich. Aber na, das muss jeder für sich selber wissen. Ich habe in der Recherche zu dem Fall einen jungen Boxer gelesen. Das war ein Artikel im Tagesspiegel. Der hat auch erzählt, er ist auch auf den Pub gekommen und hat dort auch trainiert. Und er hat ihn auch so in diese Ecke gedrängt von wegen, ja, du könntest doch Schule abbrechen und dann machen wir die große Boxkarriere. Und er hat seiner Mutter davon erzählt und die Mutter sagte, du, mir ist das nix, hier mach mal lieber die Schule und dann gucken wir und dann kannst du immer noch Profiboxer werden. Also dieses Muster zieht sich bei vielen Jugendlichen durch, wenn man, sag ich mal, sie danach fragt, wie ihr Verhältnis zu dem Papke war. Das ist schon ein bisschen eine schwierige Geschichte, sag ich mal. Es ist so, dass der Papke solches Vorgehen immer bestritten hat. Er hat immer, wenn man ihn darauf angesprochen hat, hat er eben erklärt, ich zitiere, entweder sie kommen von alleine zu mir oder ich hole die Jungs von der Straße. Das ist eine komische Aussage, finde ich, dazu. Aber gut, das muss jeder für sich selber entscheiden, ob das so eine tolle Reaktion auf so einen Vorfall ist. Und auf so einen Vorwurf, besser gesagt. Im Februar 95 hat er dann mit seinem Schützling Michael Trabant im Alter von 16 Jahren seinen Einstand als Berufsboxer gefeiert. Man muss sagen, 16 Jahre ist für einen Berufsboxer sehr, sehr jung. Ich glaube, er war damals oder ist sogar noch der jüngste Berufsboxer, den es in Deutschland gab zu der Zeit. Er hat ihn dann später sogar bis zum Europameister geführt und ist bis 2000 sein Trainer geblieben. Also ihr merkt schon, ne, so. Er hat wirklich als Trainer wirklich Erfolge feiern können, das kann man nie abstreiten. Er hat eben in Berlin Moabit in der Boxhalle betrieben und dort hat er eben auch seine Schützlinge praktisch trainiert. Und er wurde eben hochgeschätzt als Entdecker von Talenten. Und wie gesagt, eins dieser Riesentalente war eben der Michael Trabant, dem er kurz nach der Wende im Ostteil der Stadt aufgefallen war. Er hat ihm damals 12-jährigen Jungen 20 Mark in die Hand gedrückt und hat ihn in seinem Profi-Box-Gym eingeladen. Und bald darauf hat dann auch der Michael Trabant zeitweise bei ihm gewohnt. Damals war er noch Schüler gewesen und ist dann aber bei dem Papke eingezogen. Und mit 16 Jahren, seht ihr, ich habe es mir sogar aufgeschrieben, mit 16 Jahren war er der jüngste deutsche Profiboxer aller Zeiten, gewann später einen Europameisterkampf. Und im Prozess ist der Michael Trabant dann später auch Nebenkläger gegen Papke. Das schon mal bloß vorab. Die Anzeige gegen Papke kam nicht ganz aus heiterem Himmel, sage ich mal. Es gab im Vorfeld schon sehr viele Gerüchte. Und es ist so gewesen, dass, wenn man Zeugen fragt, die dann im Prozess ausgesagt haben oder auch Schützlinge von ihm fragt, sehr oft gesagt wird, ja, der Papke war eben ein Boxtrainer, der war eben eine Legende und wer hätte mir das denn schon geglaubt, wenn ich gesagt hätte, der hat mich irgendwie angefasst. Viele beschreiben die Jungs, die Papke sich, sage ich mal, genommen hat, immer gleich. Sie waren klein, sie waren süß, sie waren zierlich und sie hatten dunkle Haare. Das war so das Schema, was er hatte. Im Jahr 2003 berichtet erstmalig die BZ, also die Berliner Zeitung, exklusiv über den Fall Papke. Die Enthüllung von der BZ haben in der Boxszene aber nie wirklich für einen Aufschrei gesorgt, weil es eben eigentlich bekannt war. Der allgemeine Tenor war eben so, ja, das ist doch nichts Neues, das haben wir doch alle gewusst, dass der so ein bisschen homosexuelle Neigungen hat. Zwar wurde immer wieder gesagt, ja, man wusste es nie genau, man hat mal so gerüchteweise irgendwas gehört, aber es hat eben nie jetzt jemanden überrascht, dass der wirklich da homosexuell irgendwie unterwegs gewesen ist. Und es haben damals zwei Jungprofis sich zusammengetan, und zwar der Thomas L. und der Kevin W., die haben sich dem Schweigen der Szene widersetzt und haben dann die Anzeigen gegen den Papke gemacht. Es ist eben so, es gibt genau zwei Sportarten momentan noch in der Welt, wo wirklich keine sexuellen aktiven Spieler bekannt sind. Das ist einmal Fußball und das ist einmal Boxen. Warum, wieso, weshalb, weskinder? Beim Fußball hat man ja aber schon vor ein paar Jahren die Probleme gehabt, als es die ersten farbischen Spieler gab, ne, von wegen Affenlaute und Bananenwerfen und solche Geschichten. Und ich denke mal, ein homosexueller Spieler oder ein homosexueller Boxer wird einen ähnlichen Effekt erzielen, denke ich mir mal. Also das ist ganz schwierig in dieser Szene, weil eben Boxen immer eine Darstellung von Männlichkeit ist und das gilt bis heute so und da ist eben kein Platz für eine homosexuelle Neigung irgendwie. Aber die beiden Jungs haben eben den Mut aufgebracht und haben gesagt, nee, das geht nie und wir wollen das nie und wir wollen, dass der zur Rechenschaft gezogen wird. Ähnlich hat es auch Mike R. gemacht. Der hat eben die Vorfälle aber schon als Kind angebracht. Der hat später im Interview gesagt, als Kind hat mir niemand geglaubt. Es hieß immer, ich wollte mich nur wichtig machen. Und das ist ein ganz großes Problem bei dem Papke. Es kann durchaus sein, es gab noch andere, die dann wirklich irgendwie was gesagt haben und den hat man einfach nicht geglaubt, weil man sich gedacht hat, ja, ne, so. Die BZ hat diesen Fall dann exklusiv weiterverfolgt und hat dann eben wirklich ja auch diese Aussagen immer wieder hinterfragt und versucht zu belegen, einfach um auch den Prozess ein bisschen weiter voranzutreiben, weil diesen Prozess anzukurbeln, das war nämlich gar nicht so von ohne. Es ist eben so, der Papke hat in seinem System, wie man es nennen könnte, mit dem Glauben an den Menschen gespielt. Er hat sich eben Kinder gesucht oder Jungs gesucht, die auf der Suche nach Halt waren, also Scheidungskinder, Trennungskinder, Kinder, die aus zerrütteten Familienverhältnissen kamen, die viele Geschwister hatten, wo man eben sagen könnte, so der Begriff Liebe innerhalb einer Familie war nie gegeben und der Papke selber scheint das auch nie erlebt zu haben, weil er hat dieses Bedürfnis eigentlich nur mit Geld oder ihren falschen Versprechungen gefüllt. Und das wirkliche Zahlungsmittel seht ihr jetzt mal bitte in Gänsefüßchen, für das Vertrauen und die Zuwendung durch den Papke haben eben die Opfer erst viel später erkennen können. Ne? Also der Kevin W. und der Thomas L., die sich da zusammengetan haben, sich eben innerhalb des Prozesses sehr gut angefreundet und der Mike R. hat eben über die Zeit gelernt, das zu verzeihen, auch wenn das, glaube ich, sehr schwierig ist, wenn man es immer wieder sagt und es wird eben gesagt, ja, du willst dich ja noch wichtig machen. Bis zum Prozessbeginn, also wir haben die ersten Berichte darüber aus 2003. Erst im November 2006 beginnt der wirkliche Prozess. Also die Klageerhebung ist ein bisschen früher, aber auch 2006, also ihr seht schon, es ist ziemlich schwierig gewesen. Es war ein sehr, sehr langer Weg. weil die Staatsanwaltschaft erst genau prüfen wollte, ob es wirklich genug für den Prozess gibt, um da Anklage zu erheben. Es gibt eben, das Problem ist eben, es gibt keine direkten Zeugen. Es gibt immer nur das Opfer und den Papke. Er hat Kinder nie zusammen irgendwie missbraucht und das ist dann eben schwierig für alle, die da praktisch mit beteiligt sind, weil man natürlich dann in diesem perfiden System keine richtigen anderweitigen Zeugen hat. Man hat eben lange nach einem Zeugen gesucht, der wirklich als Hauptbelastungszeuge dort auftreten kann. Es gab zwar die einzelnen Aussagen, die sich auch in den Einzelheiten gedeckt haben, aber man hat eben immer wieder gemerkt, so richtig will die Staatsanwaltschaft dort noch nie ran. Es ist eben dann am Ende der Michael Trabant, der auch als Nebenkläger in dem Verfahren aufgetreten ist gewesen, der dann nach langem Ringen mit sich selber gesagt hat, ich mache das. Es ist eben so, es ist eine große Angst dabei. Auf der einen Seite hast du natürlich diese Erinnerung, wo du sagst, das ist nicht in Ordnung, das muss bestraft werden. Und du hast auf der anderen Seite natürlich auch den Gedanken, ja, ich will auch andere davor schützen. Und dann hast du aber, stehst du ja selber auch noch da. Du stehst mit deiner Erinnerung da, das muss irgendwie aufgearbeitet werden. Und gleichzeitig aber musst du dir überlegen, was mache ich in der Zukunft? Weil ein Opfer von sexueller Gewalt wird immer wieder stigmatisiert. Das sehen wir ja auch in den Prozessen, die jetzt gegen die katholische Kirche laufen. Das ist ganz, ganz schwierig. Das ist ein ganz schwieriges Themenfeld. Ich will da auch gar nicht so tief reingehen, weil ich kann mir vorstellen, dass das für die Betroffenen ein wahnsinniges Problem darstellt. Und es ist eben so, man muss sich das vorstellen, wenn die Opfer hingehen, die erzählen das nicht bloß eben Beamten, die erzählen das mehreren Beamten, dann muss das weitergeführt werden über die Staatsanwaltschaft, dann muss es wieder erzählt werden, dann muss es vor Gericht ja auch noch erzählt werden. Teilweise natürlich in einer von der Öffentlichkeit ausgeschlossene Verhandlung, aber trotzdem sitzen ja dann fremde Leute, denen man das wieder erzählen muss, denen man wieder seine Leidensgeschichte erzählen muss. Und das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Und wenn man sich dann das Ausmaß anguckt, was Papke dann am Ende zur Last gelegt wird, also es werden insgesamt 140 Missbrauchsfälle protokolliert. Und wenn ihr euch die Zahl auf die Zunge zergehen lasst, 140, wisst ihr ganz genau, wie lange das ungefähr dauert, bis man die ganzen Sachen protokolliert hat. Das ist eben niemals so in 10 Minuten gemacht, weil da muss jedes Detail belegt werden, da muss alles hinterfragt werden und eine Zeugenaussage kann gut und gerne mal über mehrere Stunden gehen. Das ist wirklich ein großer Druck für die Leute. Und es ist dann eben so, dass im Prozess selber es an 3 Tagen besonders für die Opfer nochmal schlimm wurde, weil an 3 Prozesstagen mussten sie aussagen und mussten praktisch auch ihrem Peiniger nochmal gegenübertreten und das nochmal durchleben. Also es ist wirklich keine einfache Situation. Nach Beginn des Prozesses im November 2006 hat es dann insgesamt nochmal 17 Monate gebraucht, bis wirklich es zu einem Urteil kam. Es gab insgesamt 40 Verhandlungstage. Es ist so, es waren eigentlich in der Ursprungsanklage 178 Fälle angeklagt. Man hat dann aber 129 Fälle davon rausstreichen müssen, weil die Jugendlichen zu dem Zeitpunkt schon über 14 waren. Das ist ein Problem, das in der Gesetzgebung liegt. Ab 14 gilt ein Kind als sexuell selbstbestimmbar. Ob das hier in dem Falle wirklich so selbstbestimmt war, lasse ich jetzt mal dahingestellt. Aber es ist so, dass es im Gesetz so ist und deswegen mussten diese 129 Fälle rausgestrichen werden. Ich lasse das jetzt mal so stehen. Es ist keine tolle Sache, aber was will man machen? Der Papke hat in dieser Zeit, als dieser ganze Prozess lief, als diese ganzen Ermittlungen liefen, seine Boxhalle aber weiter betreuen dürfen. Das heißt, er hatte fast noch 5 Jahre Zeit gehabt, Kinder zu betreuen und junge Boxer auf Veranstaltungen zu betreuen. Das ist in meinen Augen ein ganz komischer Beigeschmack, wenn man weiß, was da für eine Anklage im Hintergrund läuft. Es ist jedenfalls so, dass im November 2006 dann in Berlin-Moabit Anklage erhoben worden ist gegen ihn als Trainer. Und ihm wurde vorgeworfen, wie gesagt, der sexuelle Missbrauch von Minderjährigen. Und der Michael Trabant, wie gesagt, ist dann als Nebenkläger aufgetreten. 3 seiner ehemaligen Boxer hatten Strafanzeige gestellt, darunter eben auch der Mike R., der unter Werner Papke norddeutscher Jugendmeister sowie deutscher Vizemeister geworden ist. Der Papke hat von Anfang an die Vorwürfe bestritten und hat immer wieder gesagt, es gebe da ein Komplott und man müsste ihn doch freisprechen. Auch sein Verhalten während des Prozesses war nicht so ganz ohne. Der hat praktisch während des Prozesses immer wieder gebetsmühlenartig seine großen Erfolge aufgezählt und er hätte ja Meister geformt und er habe sehr Großes geschaffen und er könnte stolz darauf sein, was er geleistet hat. Auch die Bundesrepublik müsste stolz sein auf ihn. Und diejenigen aber, die dieses Komplott, wie er es immer nannte, gegen ihn geschmiedet haben, die wären sehr undankbar und wollten sich eben in seinem Ruhm nur sonnen. Papke ist zum Zeitpunkt, als die Anklage praktisch losgeht, fast 4 Jahrzehnte im Boxgeschäft gewesen. Dementsprechend ist ja natürlich auch der Weg, sage ich mal, den er da zurückgelegt hat, relativ groß. Er hat eben immer wieder diese ganzen Erfolge aufgelistet und dass er eben einen Umgang hatte mit nicht sehr leichten Jugendlichen. Und er hat eben über die Leute gewettert, die ihn fertig machen wollten. Neben den ehemaligen Schützlingen, also den dreien, die auf der Zeugenbank saßen und dem auf der Nebenklagebank, hat sich dann auch noch eine Ehefrau eines der Boxschüler geäußert und ein Konkurrent aus der Berliner Boxszene. Gut, ein Konkurrent ist immer so ein schwieriger Zeuge, finde ich. Aber die haben alle überwiegend gleiche Aussagen getroffen. Und der Papke hat das eben hingestellt von wegen, ja, die hätten sich abgesprochen und hätten sich eben alle unter eine Decke gesteckt und würden da eben gegen ihn feuern wollen. Man muss dazu sagen, die eigentlichen Helden dieser Geschichte sind eigentlich die, die sich getraut haben, gegen dieses Schweigen in der Szene anzugehen. Also der Kevin W., der Thomas L. und der Mike R. und natürlich auch der Michael Trabant dann später, der dann natürlich dort noch als, sag ich mal, Hauptbelastungszeuge aufgetreten ist. Ich schiebe jetzt mal noch was ein, bevor ich zum Urteil komme. Und zwar hat der Papke 2013 ein Buch veröffentlicht, eine Autobiografie, mit dem Titel Ich kämpfe weiter. Und er schreibt über die Zeit des Prozesses, er sei Opfer falscher Beschuldigungen geworden. Und er beteuert, er wäre körperlich gar nicht in der Lage gewesen, diese Handlung, die man ihm vor Gericht zur Last gelegt hatte, auszuführen. Ich lasse es jetzt so stehen. Ich komme dann gleich nochmal auf diese Aussage zurück. Wie gesagt, der Papke hat eben geleugnet bis zum Schluss und hat im Schlusswort, also ein Beschuldigter kann, wenn das Verfahren soweit abgeschlossen ist, hat er ein letztes Wort, ein sogenanntes. Und der Papke hat es durchaus ausgenutzt, sein letztes Wort. Er hat nämlich über 1 Stunde und 40 Minuten geredet und hat diese Zeit missbraucht, um die Opfer zu verhöhnen und zu beschuldigen. Er hat ihnen praktisch Meineid vorgeworfen, Nötigung vorgeworfen, Körperverletzung vorgeworfen, Rausch, Gift, Delikte unterstellt, Erpressung vorgeworfen und alles. Also das war eine ganze Palette, was er dort an Beschimpfungen und Tiraden losgelassen hat und hat versucht, damit die Glaubwürdigkeit der Zeugen eben zu untergraben. Und der Vorsitzende Richter am Landgericht in Berlin, der Lutz Lange, der das damals gemacht hat, sagte dann später, es gab keinen Zweifel. Da der Papke an dem Donnerstag, dem 24. April, um ein gerechtes Urteil gebeten hatte, sollte er dies am gleichen Tag noch bekommen. Um 14.10 Uhr wurde die Verhandlung geschlossen und um 15.45 Uhr hat der Richter sein Urteil gefällt. Im April 2008 wurde der Papke dann zu einer Freiheitsstrafe in Höhe von 3 Jahren und 6 Monaten verurteilt, nachdem das Gericht es als erwiesen angesehen hatte, dass er als Boxtrainer zwischen 1991 und Dezember 2002 4 Jugendliche im Alter von 11 bis 13 Jahren in 47 Fällen sexuell missbraucht hatte. In 2 Fällen liegt sogar ein schwerer Missbrauch vor. Die Übergriffe hatten in der Regel mit Küssen und Streicheleinheiten begonnen, sagte der damals vorsitzende Richter. Der hat dann praktisch die Urteilsbegründung noch machen wollen und der Papke hat sich da ohne zurückhalten können, hat immer wieder sich übers Kinn gestreichelt, hat den Kopf geschüttelt und zu Beginn des Prozesses hatte er bereits im November 2006 erklärt, dass, Zitat, alles gelogen, bei mir in der Boxschule wurde nie Unwesen getrieben. Zitat Ende. Papke legte Widerspruch gegen das Urteil ein, also ist dann in Revision gegangen vom Bundesgerichtshof und hat gleichzeitig versucht, eine Verfassungsbeschwerde loszutreten, weil er nach Worten seines Anwaltes Verletzung elementarer Grundrechte im Prozess gegen sich gesehen hätte. Das ist aber ins Leere gelaufen, diese Verfassungsbeschwerde. Und auch der Bundesgerichtshof hatte mit der Revision ein kleineres Problem. Ich hatte euch vorhin schon gesagt, dass der Papke sich so ein bisschen berufen hat auf körperliche Gebrechen. Und ich zitiere das jetzt genauso, wie ich es gefunden habe. Also es ist ein Zitat von Papke selber. Er hat eben gesagt, die Beweismittel sind unzureichend gewürdigt worden, insbesondere die Tatsache, dass, Zitat, mein Penis nur 1 Zentimeter groß ist und nicht mal das. Er habe im Alter von 17 Jahren mal kurz eine Freundin gehabt, danach sei jegliches sexuelles Interesse erloschen gewesen bei ihm. Das ist die Aussage und das hat er zu wenig gewürdigt gesehen. Der Bundesgerichtshof hat das aber nicht als Beweis anerkannt. Also man muss jetzt sagen, es gab da auch keine psychologischen Grundlagen, irgendwie, dass man gesagt hätte, man kann das irgendwie belegen. dass er da wirklich keine Fantasien oder irgendwas in der Richtung hat. Und somit hat der Bundesgerichtshof die Revision dann im April 2009 zurückgewiesen. Man muss es sagen, der Papke ist nie zum Haftantritt geladen worden. Der war zu dem Zeitpunkt, ist Jahrgang 31 gewesen, schon relativ alt. Und man hat dann eben auf Grundlage von körperlichen Gebrechen die Haft nicht mehr vollstreckt. Er ist dann relativ aus der Öffentlichkeit verschwunden. Es gab nur noch eine einzige Pressemeldung zu ihm, und zwar ist am 12. Dezember 2017 die Pressemeldung rausgegangen, dass Werner Papke in Berlin einsam und verarmt gestorben sei. Das war die letzte Pressemeldung, die es über ihn gibt. Es gibt heute noch eine Webseite zu ihm. Da versuchen irgendwie, ich weiß nicht, ob das ein Freundeskreis ist oder so, das ist ein bisschen komisch, die Webseite ist auch sehr komisch gestaltet, jedenfalls seine Autobiografie irgendwie an Mann zu bringen. Da kann man die bestellen. Das ist eine bisschen dubiose Seite in meinen Augen. Da ist so mittendrin ein Text geklatscht, irgendwelche Werbelinks. Das ist irgendwie ein bisschen sehr seltsam gemacht. Aber wie gesagt, also ich habe die Autobiografie nie gelesen. Ich kann dazu nichts sagen. Ich finde es nur eine sehr befremdliche Art, damit umzugehen. In meinen Augen sehr komisch. Das war jetzt praktisch unser Bogen mit den drei Fällen, die in gewisser Zeit zumindest mal zusammengehangen haben. Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht allzu sehr geschockt, weil ein Boxtrainer, ich weiß, es ist jetzt eben nicht jemand wie Uli Wegner oder so, den man wirklich jetzt kennt. Der ist eben durch seine Taten untergegangen, eben wie Bubi Scholz auch. Ne? Das sind eben so Leute, die dann eben in der Versenkung verschwunden sind. Und ich habe mir aber gesagt, wir machen heute den Fall, weil er wirklich den Fall 5, den Fall 15 und jetzt den Fall 17, die verbindet das ja. Der Werner Papke ist da ein verbindendes Element. Und deswegen habe ich gesagt, weil ich euch damals in den Fällen immer gesagt hatte, ich mache den nochmal als Sonderfall. Und das habe ich heute hiermit getan. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, nachdem ihr den Podcast hört. Lasst es euch gut gehen, passt auf euch auf, haltet euch von Muttern fern. Und sage bis in 2 Wochen und hoffe, wir hören uns dann wieder. Bis dahin, tschüss.